Max Verstappen ist zum vierten Mal Weltmeister. Herzlichen Glückwunsch von Team im Kreisfahren. Natürlich an Max Verstappen dazu. Großartige Leistung. Über Verstappen werden wir in dieser Folge aber relativ wenig sprechen. Wir widmen ihm ein eigenes kleines Special in dieser Folge. Und das sind die Highlights des Grand Prix aus Las Vegas. Widmen wir uns vor allem natürlich dem Überraschungsteam, muss man sagen. Mercedes hat einen Doppelsieg gefeiert. Großartig. Ferrari, ja, hatte ein bisschen Sand im Getriebe. Da gab es Streit und Beef zwischen den Piloten am Ende noch sogar. Was da schiefgelaufen ist, arbeiten wir auf. Wir sprechen über den Überraschungsmann Pierre Gasly. Dramatischer Held zugleich. Das und vieles mehr sind unsere Themen in der heutigen Episode.
Jo, wenn euch gefällt, was wir machen, dann lasst uns ein Abo und ein Like da. Wir versuchen hier die beste deutsche Formel 1 Community aufzubauen und wir versuchen auch auf jeden eurer Kommentare zu antworten. Also wir tauschen uns immer sehr gern mit euch und ausgiebig mit euch in den Kommentaren in der Sektion aus auf YouTube. Und dementsprechend geben wir euch jetzt auch gleich mal was zum Austauschen. Wir schauen zurück auf das Rennen in Las Vegas, wie Dave im Intro schon gesagt hat. Und wir würden wie immer natürlich so ein bisschen chronologisch durchpeitschen. Im Quali ist schon einiges los gewesen. Und da können wir zuerst mal festhalten, Dave, Franco Colapinto, der hochgelobte Youngster.
Ah.
Sehr, sehr überraschend, sehr, sehr gut gewesen für viele. Außer natürlich für James Rowles, der hat es natürlich schon immer gewusst. Ja, der muss jetzt trotzdem Lehrgeld zahlen und kostet dementsprechend auch viel Lehrgeld für Williams. Er hat seinen Williams relativ heftig in die Leitplanke reingeschlagen im Q2.
Mhm.
War nicht so schön. 50G, also 50-fache Erdanziehung.
Richtig übel, ja.
Das ist richtig, richtig heftig. Ralf Schumacher hatte auch mal einen Crash in der ähnlichen Größenordnung und das hat ihn ganz schön durchgerüttelt. Also eins kann man schon mal sagen, also dass Colapinto da so mehr oder weniger das recht schnell abgeschüttelt hat, da muss man schon mal Respekt zollen. Aber ja, man merkt schon, er ist jetzt auch nicht so das absolute Wunderkind, wobei man sagen muss, sowas kann natürlich immer mal passieren. Aber die Konsequenzen, gerade aus so einem schnellen Startkurs wie Vegas, die sind natürlich ziemlich, ziemlich krass. Ne?
Ja, es war ein ganz merkwürdiger Unfall. Er ist tatsächlich innen erstmal eingeschlagen, also es ging durch eine Schikane und er hat dann zu früh eingelenkt oder es war einfach zu viel Grip da. Er hat dann ja innen die Mauer touchiert, wurde dann nach außen getragen, hat außen dann nochmal die Mauer touchiert, das alles bei relativ hohen Geschwindigkeiten. Ah, das ganze Auto war dann natürlich wieder kompletter Schrott. Super bitter für die Williams-Mechaniker, die haben auch wieder Großes vollbracht, dass sie das Auto überhaupt zusammengeflickt haben bis Sonntag. Ob Franco Colapinto überhaupt starten würde, war auch kurz fraglich. Er musste dann am Sonntag auch oder am Samstagnacht, das war natürlich merkwürdig in Las Vegas selbst. Er musste sich nochmal komplett durchchecken lassen von den Ärzten. Erst mit deren grünem Licht sozusagen konnte er dann antreten. Hat aber geklappt, hat dann ein ordentliches Rennen gefahren, das war schon in Ordnung. Aber ja, wie du sagst, also so ein bisschen die ganz weiße Weste hat der Franco Colapinto jetzt nicht mehr inne. Mal sehen, wie sich das auf den Hype um seine Person jetzt auswirkt, ob der ja doch ein bisschen nachlässt oder nicht, wird man sehen müssen. Und zum Unfall, weil du Ralf Schumacher auch erwähnt hast, 50G hast du gesagt, ist völlig korrekt. Der schlimme Unfall in Silverstone 2021 zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen, wo Max Verstappen ja dann wirklich richtig heftig in die Bande geflogen ist und dann auch, wie viel später erst rauskam, eine ganze Zeit lang Probleme mit seinen Augen hatte, dass er nicht mehr auch nicht gesehen hat. Max Verstappen ist damit 51G eingeschlagen, also das de facto der gleiche heftige Einschlag.
Ja.
Das war nicht schön anzusehen, aber Gott sei Dank ist alles glimpflich ausgegangen, verhältnismäßig.
Ja. Ja, damit kommen wir zu einem anderen Sorgenkind. Sergio Perez, der hat es wieder mal geschafft, in seiner gewohnten Konstanz bereits im Q1 auszuscheiden. Und jetzt, kuriose Statistik, damit hat er in diesem Jahr mehr Q1-Exits als Max Verstappen in seiner ganzen Karriere. Also Max Verstappen ist 5-mal rausgeflogen in Q1 und Sergio Perez 6-mal. Und Max Verstappen war dann natürlich auch in einem deutlich unterlegenen Auto unterwegs. Zumindest mal in allermeisten Fällen. Ich kann jetzt nicht genau sagen auswendig, ob das mal in einem starken Red Bull der Fall war. Aber das ist schon recht, recht bescheiden. Und wir kommen dann auch gleich noch ein bisschen dazu. Dr. Helmut Marko hat da auch eine Meinung dazu. Aber lasst uns auch beim bei der Qualifikation bleiben. Und da gibt es noch.
Gab auch gute Nachrichten.
Zwei richtig, wie du schon sagst, Dave, richtig gute Nachrichten zu verzeichnen. Einmal natürlich George Russell. Der war eigentlich bis, ich sag mal, Q3 in der Quali im Schatten von Lewis Hamilton. Der Lewis Hamilton hatte eigentlich scheinbar alles im Griff und alle Trümpfe in der Hand, um mal in der Las Vegas-Sprache zu bleiben. Und hat dann aber seine letzten zwei Versuche in Q3, waren ja eigentlich auch seine einzigen beiden Versuche, richtig in den Sand gesetzt, weil er da Fehler drinnen hatte. Und prompt war er nur Zehnter. Russell hingegen war zwar immer etwas langsamer das Wochenende, war aber dann eben zur Stelle, hat keinen Fehler gemacht und war dann auf Pole, mit der Pole zur Stelle. Also wirklich lupenrein, auch ein lupenreines Wochenende, wir werden auch gleich noch drüber reden. Richtig, richtig stark von Russell und Gasly. Unglaublich auf Platz 3, Dave.
Pierre Gasly, das war absolut unglaublich, ja. Sehr unerwartet für mich tatsächlich, weil gerade die Strecke in Las Vegas ja doch durchaus viel Vollgasanteil hat, eine sehr, sehr lange Gerade. Und der Renault-Motor ist ja jetzt bekanntermaßen nicht der beste. Ich hätte nie und nimmer gedacht, dass ein Alpine sich da so weit vorne qualifizieren kann. Aber Gasly hat es geschafft und auch wohlverdient einfach. Ja, da war jetzt kein Glück im Spiel. Das war wirklich on merit, wie die Briten sagen. Also hat er sie einfach rausgefahren, hochverdient. Das Aerodynamik-Setup bei Alpine war natürlich auch entsprechend schlüpfrig, sage ich mal. Ja, sehr flache Winkel. Generell kam das Auto mit den kalten Temperaturen klar. Das war auch einer der Erfolgsfaktoren für die Mercedes übrigens. Da sprechen wir aber sicher auch noch drüber. Würde sagen, dann können wir auch gleich mal zum Rennen übergehen, oder? Das war's für die Highlights aus dem Qualifying, oder möchtest du noch was anfügen?
Nee, wir gehen zum Rennen und da war auch vom Start weg, war es wirklich sehr, sehr spannend. Das Erste, was man gleich sehen konnte, ist, dass Carlos Sainz on fire war. Charles Leclerc, der ist nämlich an Sainz direkt vorbeigegangen, der eigentlich vorhin gestartet war. Und hatte eigentlich auch, war drauf und dran, Russell zu attackieren und wollte das auch unbedingt schaffen. Aber Russell hat da souverän pariert und vor allem, das hat sich im Laufe des Rennens dann als sehr entscheidend rausgestellt. Seine Reifen gut gemanagt, sehr, sehr gut gemanagt. Hat er also vorne nicht mehr Gas gegeben, als es musste. Aber halt genug, um eben P1 zu verteidigen. Und ein ganzer Startzielsieg ist nicht geworden wegen dem Boxenstopp. Aber eigentlich kann man es schon sehr souverän nennen, was er da gemacht hat, der gute George Russell.
Total. Also George Russell war definitiv der Mann des Wochenendes, kann man schon sagen. Mercedes war wirklich vom ersten freien Training bis Ende des Rennens immer vorne dabei und George Russell war nie weit weg von der Spitze. Du hast es gesagt, zeitweise war Lewis Hamilton vor ihm, aber da ging es relativ eng zur Sache. Und im Qualifying, als es drauf ankam, war George Russell dann da und hat dann eben auch das Rennen komplett vorne weg dominiert. Keinen Fehler gemacht, hat die Reifen super in Schuss gehalten. Das war generell der Schlüssel an diesem Wochenende in Las Vegas. Du hast ja schon angesprochen, Charles Leclerc kam da mit dem Messer zwischen den Zähnen an, wollte sich die Führung holen, hat dabei aber innerhalb kürzester Zeit seine Reifen so verschlissen, dass auch strategisch dann einfach viel, viel nicht mehr möglich war für die Ferrari. Sehr zum Leidwesen. Und beide Mercedes konnten ihre Reifen aber prima in Schuss halten. George Russell vorne in der Clean Air sowieso, aber Lewis Hamilton, der kam ja dann von Startplatz 10 nur nach vorne, musste viel kämpfen, musste richtig angasen und konnte trotzdem seine Reifen in Schuss halten. Also offensichtlich haben sie da setupmäßig einen goldenen Griff getan, die Mercedes. Aber auch das Streckenprofil kam ihnen grundsätzlich entgegen. Ja. Können wir ja mal kurz ansprechen, woran es denn lag. Zum einen die kühlen Temperaturen. Es wurde ja nachts gefahren und in Las Vegas war es jetzt nicht so wahnsinnig heiß um diese Uhrzeit. Das kam den Mercedes enorm entgegen. Sie haben ihre Reifen auf Temperatur gebracht, aber die Temperatur dann auch relativ gut halten können. Die sind nicht zu heiß geworden, die mussten nicht oder kamen dann nicht so sehr ins Rutschen. Sehr vorteilhaft. Und ein anderer Aspekt war da ganz wichtig bei dem Erfolg. Die Strecke in Las Vegas ist auch überaus flach. Das heißt, die Mercedes hatten zu keinem Zeitpunkt mit Bouncing zu kämpfen. Und wenn sie ihre aerodynamische Plattform mal wirklich sauber gerade und konstant halten können, dann sind sie auch sauschnell. Das war mehrfach schon zu sehen dieses Jahr und eben auch in Las Vegas der Schlüssel zum Erfolg. Richtig, richtig gut.
Ja, also man muss eines festhalten. Also Las Vegas nach aller Kritik ist wirklich ein toller Grand Prix. Also letztes Jahr war es schon cool. Dieses Jahr fand ich es auch top. Also die Strecke, finde ich, hat definitiv ihren Platz im Kalender verdient. Allein schon auch oder unter anderem wegen des Vier. Also das Die Strecke selber finde ich top, immer spannendes Rennen bisher gewesen, aber auch das Vier finde ich irgendwie ist ein cooles Highlight irgendwie, wie sie da immer so auf die Fahrer schaut.
Hast du das mitbekommen im Qualifying? Da stand fett irgendwie Sergio Perez Q1 out und dann über die ganze Sphäre Sergio Perez, wie er hier so Daumen nach unten macht selber. Hast du nicht mitbekommen? Das war brillant.
Das habe ich tatsächlich nicht gesehen, aber das,
Alter Schwede.
Deswegen muss man die Sphäre eher mögen und dass sie ja auch so Smiley-mäßig ja eigentlich auch in ihrer eigentlichen Form sozusagen dann aussieht und auf die Fahrer runterschaut, da geht schon einiges. Also das ist schon ziemlich cool, aber die Strecke natürlich auch super und die Location, muss man nicht drüber reden, ist echt toll als Nachtrennen, also sicherlich ein Gewinn. Was man auch noch sagen kann, ist, dass zum Beispiel Sergio Perez ein Highlight tatsächlich gesetzt hat. Kein Lowlight, sondern ein Highlight tatsächlich.
Ja,
und zwar, er hat sich ganz solide nach vorne gekämpft und in einem Manöver tatsächlich das, ja, vielleicht für viele das Highlight des ganzen Rennens irgendwie gesetzt. Und zwar ist er da an zwei Fahrern gleichzeitig vorbeigegangen. Mhm. Und ich müsste jetzt nochmal nachschauen, der eine war, glaube ich,
Magnussen. Ein Minardi.
Ja.
Ein Racing, wo ich weiß aber nicht, das war Lawson und Kevin Magnussen, meine ich, aber kann mich auch täuschen. Das war aber
das
großartig.
War Lawson und Magnussen, genau.
Okay,
Perez hat
super.
Beim Anbremsen beide kassiert und es hat so ein bisschen an das Manöver von Mika Häkkinen erinnert in Spa. Michael Schumacher beim Überrunden.
Ach, echt?
So
ja?
Vom Anschauen her, finde ich, weil sie
mich
da plötzlich nebeneinander
total,
waren.
Total an Daniel Ricciardo in Baku erinnert. Da kam
so,
er da auch einmal beim Anbremsen in Kurve 1 und 2 Autos vorbei. Das war sensationell. Ja. Also das hat Perez gut gemacht. Man muss sagen, so schlimm das auch wieder war in der Quali, ne? Dass er in Q1 ausgeschieden ist. Aber im Rennen hat er sich wirklich sehr wacker geschlagen im Prinzip. Hat dieses tolle Manöver gezeigt und viele andere sehr gute Überholmanöver auch. Am Ende des Tages hat es trotzdem nur zu Rang 10 gereicht und zu einem Punkt. Und ja, hast du schon mal angesprochen, Helmut Marko war da nicht so gut drauf zu sprechen, ne?
Ja.
Er meinte auch, wir brauchen halt beide Fahrer in den Punkten und spannende Entwicklung. Offensichtlich wollen jetzt Helmut Marko und Christian Horner die Entscheidung über die Zukunft von Sergio Perez ein bisschen abschieben.
Ja.
Und Helmut Marko hat dann gesagt, es wird nach Abu Dhabi, also nach dem letzten Grand Prix, wieder Meetings geben, so wie es das halt schon mehrfach dieses Jahr gab. Und da wird man natürlich über die Leistung sprechen. Und man wird, und zwar Helmut Marko und Christian Horner, werden dann eine Empfehlung an die an die Oberchefs, an die Eigentümer abgeben. Sprich, die Red Bull-Seite in Österreich und die Thais eben, ja, die den Red Bull effektiv gehört, die Marke Red Bull. Und letztendlich sollen die dann entscheiden, was mit Sergio Perez passiert. Dann können Helmut Marko und Christian Horner ihre Hände in Unschuld waschen und sagen, hey, das haben die Herren da oben entschieden, nicht wir. Ah, ich bin da gespannt, was da alles noch passiert.
Ja, also bei Red Bull immer das typische Auf und Ab. Also klare Linie ist da nicht zu erkennen. Ja, man kann noch sagen, es gab ein paar komische Boxenstopp-Eskapaden bei Sainz zum Beispiel, der wurde reingerufen.
Definitiv.
Und dann irgendwie doch nicht, war schon eigentlich auf dem, neben der Boxenlinie, also auf dem Weg in der Box und ist dann plötzlich wieder nach rechts auf die Strecke gezogen. Da hat es kurioserweise auch keine Strafe dafür gegeben, die es eigentlich hätte geben müssen eigentlich.
Ich habe mich total gewundert,
Manöver. Ich habe dann sie eigentlich erwartet, dann habe ich mir irgendwie, ist nichts passiert, da habe ich auch nicht mehr dran gedacht. Du hast mir irgendwann geschrieben, so, der hat ja gar keine bekommen. Da habe ich auch was gemerkt, so, okay, stimmt.
Ja.
Aber es gab bei Ferrari, anders als bei Mercedes, schon relativ viel Unmut. Also bei Mercedes war ja der Einzige, der so ein bisschen angesäuert war, natürlich Lewis Hamilton, aber der war auch sich selber sauer, weil er halt im Qualifying sein Sonntagsrennen ziemlich weggeschmissen hat, weil um Sieg hätte er tatsächlich mitfahren können. War es seine eigene Schuld? Bei Ferrari war es dann eher so, dass Sainz und Leclerc fast schon vom Team dazu gedrängt worden sind, so ein bisschen säuerlich aufeinander zu sein und aufs Team. Dave, was war da los?
Ja, ich glaube, also grundsätzlich muss man sagen, Ferrari hat keine allzu gute Figur gemacht insgesamt das Wochenende. Du hast gerade schon dieses Boxen-Thema angesprochen bei Sainz, das lief schon nicht gut. Dann eben diese Absprachen, diese Misskommunikation, würde ich jetzt mal sagen, die dann wirklich dazu geführt hat, dass Charles Leclerc nach dem Rennen wirklich außer sich war am Funk. Der hat da auch mehrfach das böse F-Wort benutzt. Ja. Ich hoffe, die FIA hat das weggepiept im Funk. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, ne? Im Rennen selbst war es dann nicht wirklich zu hören, aber ich hab Boxenfunk gehört, da war es dann wieder normal. Wie auch immer, er war wirklich völlig außer sich, hat gemeint, er ist einfach zu lieb, zu nett und immer wenn irgendwelche Absprachen getroffen werden, hält er sich dran aus purem Respekt. Ja, er hat es dann zu lieb, zu nett, dann selbst schon relativiert, hat er das umgewandelt in ein erst zu respektvoll, weil er eben Abmachungen ehrt und schätzt. Ja. Und jedes Mal wird es ihm dann zum Verhängnis. Und Fred Vasseur dann versucht, ihn zu beschwichtigen am Funk und so. Offensichtlich aber gab es einfach ein Missverständnis. Ja. Zu Carlos Sainz hat man gesagt, setzt den Charles Leclerc nicht unter Druck. Charles Leclerc hat man aber offensichtlich gesagt, also die jeweiligen Renningenieure kommunizieren natürlich mit ihren Piloten. Charles Leclerc hat gehört, dass Carlos Sainz ihn wohl nicht überholen wird. Jetzt kann man natürlich drüber streiten, welche Aussage was genau wie bedeutet und wie ausgelegt werden kann. Fakt ist, die haben sich mehrfach hin und her überholt im Laufe des Rennens, in der entscheidenden Szene, worüber Charles Leclerc dann so wütend war. Hat Carlos Sainz ihn dann nach dem Boxenstopp, glaube ich, relativ kalt abgeduscht und sehr unspektakulär, aber sehr konsequent überholt. Man könnte also argumentieren, er hat ihn gar nicht unter Druck gesetzt, er ist einfach vorbeigefahren. Charles Leclerc wird sich gedacht haben, was ist hier los? Ja, ich versuche gerade meine Reifen nach dem Boxenstopp hier vorsichtig anzufahren, damit die mir nicht gleich in die Knie gehen und werde hier von meinem Teamkollegen attackiert. Das hatten wir doch irgendwie anders besprochen. Was vor dem Rennen besprochen wurde zwischen den beiden und im Team natürlich wissen wir nicht, dazu können wir überhaupt nichts sagen. Ich denke, diese ganze Geschichte, wenn man den Boxenfunk hört und das, was danach passiert ist, die wird meiner Meinung nach schon durchaus ein bisschen aufgebauscht von den Medien, ja. Und da ziehe ich tatsächlich eine Linie und möchte mich daran gar nicht beteiligen. Ich glaube auch, dieser Konflikt wird sich ratzfatz irgendwie im Sand verirren, der ist nicht so dramatisch, wie jetzt dargestellt wird von vielen Medien. Ich denke, Fred Vasseur wird dann ein klares Machtwort sprechen. Er wird sie wahrscheinlich entschuldigen. Wie gesagt, meiner Einschätzung und meinem Empfinden nach liegt da einfach eine Misskommunikation vor. Aber das passt irgendwie ins Bild. An diesem Wochenende ging wirklich vieles durcheinander bei Ferrari. Leider, sie sind ja wirklich in Las Vegas als Mitfavoriten angetreten und haben sich viel, viel ausgemalt. Letztendlich hat der Mercedes mehr oder weniger aus heiterem Himmel einen Doppelsieg eingefahren. Und trotzdem muss man sagen, ja, auch wenn bei Ferrari viel schiefgelaufen ist an diesem Wochenende, sie sind Dritter und Vierter geworden. Ein sehr gutes Ergebnis vor Max Verstappen, vor beiden McLaren. Und entscheidenderweise haben sie eben auf McLaren in der Konstrukteurswertung sehr, sehr ordentlich Punkte gut gemacht. Da wird es jetzt richtig knapp. Also auch wenn viel schiefgegangen ist, ich denke, Ferrari kann sich gar nicht so sehr beschweren. Unterm Strich war es doch ein sehr gutes Wochenende für die Scuderia.
Ja, sie haben halt auch selber viel falsch gemacht, wie gesagt. Also das größte Problem war eigentlich der Stint auf den Mediums am Anfang. Denn nach dem ersten Boxenstopp hatte Carlos Sainz 11 Sekunden Rückstand auf Russell. Und im Ziel waren es dann, also statt 11,2 waren es 11,9 Sekunden. Also im Prinzip haben sie da das meiste liegen lassen. Und was natürlich dann das größte Problem auch sozusagen am Ende war, also der letzte Boxenstopp, den Sainz und Leclerc jeweils gemacht haben, ist folgendermaßen abgelaufen. Sainz wurde ja praktisch reingerufen und dann doch wieder rausbeordert und hat dann dadurch circa 3 Sekunden verloren. Und dann musste eben Leclerc dadurch als Kettenreaktion sozusagen so lange wie möglich draußen bleiben und ist dann erst in Runde 31 zum Stopp gerufen worden. Und dann gab es eben dieses Problem, dass der mit den neuen Reifen im früheren Stopp dann Sainz in der Zwischenzeit diese 3 Sekunden wieder aufgeholt hatte. Mhm. Dann ist eben passiert, was passiert ist. Und dementsprechend, ich glaube, Leclerc war halt einfach sehr frustriert. Das war ja auch hörbar. Wie du es, sage ich auch. Also das wird jetzt intern aufgearbeitet. Die verstehen sich ja ganz gut. Also es hatten wir auch bei Russell und bei Hamilton ja auch schon das ein oder andere Mal, dass so im Eifer des Gefechts sowas passiert. Da ist jetzt der Haussegen deswegen nicht dauerhaft irgendwie gefährdet.
Ja,
dann schauen wir mal weiter. Also im Prinzip können wir festhalten, Mercedes und Ferrari eigentlich auf einem sehr guten Weg, beziehungsweise bei Mercedes wird es eher eine punktuelle Beobachtung sein, denn die nächsten Strecken werden wesentlich heißer.
Und in der Tat.
Was mich jetzt mal wirklich interessieren würde, ist, wie Red Bull weitermacht. Die hatten ja ihren Heckflügel nochmal von Freitag auf Samstag modifiziert.
Das war spannend.
Topspeed, der ihnen völlig abgegangen ist, erst dann halbwegs wieder hinbekommen. Aber im Endeffekt hat auch Max Verstappen nicht wirklich viel ausrichten können und war dann halt schon auch klar unterlegen, was jetzt zum Beispiel die Ferrari anging. Also Platz 5 war wirklich das Maximum, was er hätte rausholen können, hat er natürlich dann auch geschafft. Und man hat auch gemerkt, er hatte auch nicht die Mittel, irgendwie groß da noch zu kämpfen, ne? Nichtsdestotrotz hätte mich auch mal interessiert, wenn jetzt ein Gasly nicht ausgeschieden wäre, wo der dann am Ende gelandet wäre, noch vor Verstappen
Oh
oder
ja.
dahinter. Das wäre ganz interessant gewesen.
Das
Aber man
müssen
kann
wir
schon
noch
sehen.
erwähnen. Tragischer Held, Pierre Gasly, Dritter im Qualifying und dann
Ja.
leider war sein Rennen sehr schnell vorbei. Ein Motorschaden in seinem Alpine und der kam zustande, weil er zu schnell unterwegs war, muss man ja sagen. Er war hinter Yuki Tsunoda, glaube ich, unterwegs im Windschatten und hat in dieser einen Runde tatsächlich durch den Windschatten, den er da bekommen hat, den Motor mehr oder weniger überdreht. Ja, er war so viel schneller und der Motor hat so viel höher gedreht, dass er dann kaputt ist. Da haben wir tatsächlich Daten dazu gefunden. Es gibt Telemetriedaten, die jetzt ja auch veröffentlicht wurden. Konnte Pierre Gasly ja per se nichts dazu. Ich habe es ja schon angedeutet. Die hatten ein sehr, sehr windschlüpfriges Setup, waren also mit sehr flachen Flügeln unterwegs, entsprechend wahnsinnig schnell. Und das hat der Motor letztendlich dann leider nicht vertragen. Ganz, ganz bitter. Es hätte mich auch wahnsinnig interessiert, wo Pierre Gasly angekommen wäre. Ich hätte ihm eine Menge Punkte gegönnt. Und wichtig, Alpine hat jetzt tatsächlich in der Konstrukteurswertung wieder einen Platz verloren. Haas ist jetzt um ein Pünktchen nach vorne gerückt. Denn Nico Hülkenberg hat wieder saftig gepunktet. Über den Kollegen reden wir aber, denke ich, in der Fahrerwertung eher. Das ist jetzt kein Thema für heute.
Genau, wir schließen jetzt noch ab mit ein paar kuriosen Statistiken. Und zwar Max Verstappen hat mit seinem Platz 5 in Las Vegas, der wirklich für ihn kein gutes Ergebnis ist normalerweise für Max Verstappen-Verhältnisse, mehr Punkte eingesammelt als Sergio Perez in den letzten 6 Rennen. Und da waren, wie wir auch
Also
wissen, zwei.
alleine mit diesem 5. Platz, wohlgemerkt, ne?
Genau, ja. Und da waren, wie wir auch wissen, in den letzten 6 Rennen tatsächlich auch 2 Sprintrennen dabei. Also umso desaströser ist das für Perez. Was
Wahnsinn.
man Perez zumindest zugutehalten kann, er war gemeinsam mit den beiden Mercedes, mit den beiden McLaren und mit den beiden Ferrari-Fahrern tatsächlich doch noch in der Lage, einen Doppelsieg einzufahren mit Max Verstappen diese Saison zusammen. Also auch das,
Tatsächlich.
ja, wann war das überhaupt? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja, zu
Muss
Beginn der
relativ am
Saison
Anfang der
war
Saison
ja
gewesen
Perez
sein,
gut
ja.
unterwegs. Also als
Ja.
der Red Bull im Verhältnis zum Rest noch dominant und gut war, war auch Sergio Perez noch gut. Aber ab China oder nach China ging es dann wirklich bergab. Aber tatsächlich, faszinierende Statistik, zum ersten Mal überhaupt in der Geschichte der Formel 1 gibt es in einer Saison 4 Mannschaften, die einen Doppelsieg jeweils feiern konnten oder mehrere sogar. Nicht schlecht.
Ja, und 7 Fahrern gelangen mindestens 2 GP-Siege diese Saison schon. Das ist
Auch das
irgendwie
ist
auch
Rekord.
verrückt, ja. Also da freue ich mich schon auf nächste Saison. Da wird es wahrscheinlich noch ein bisschen bunter, außer da kommt jetzt nochmal völlig unerwartet ein Team mit in 2025 schon extrem besserem Auto, was ich nicht glaube, denn die entwickeln eher schon in den 26ern Autos. Also wird eher Evolution statt Revolution betrieben. Ja, ihr seid hoffentlich auch beim nächsten Video dabei. Es kommen jetzt die Tage einige raus. Wir sind ja schon in der Race Week wieder. Wir müssen das letzte Rennen aufarbeiten. Da kommen jetzt noch 2 Videos raus und natürlich dann auch demnächst aufs nächste vorausschauen. Und die nächsten Wochen werden wir euch auch das ein oder andere, ja, Rückblicks-Special dann auch irgendwann geben zu den Saisons der verschiedenen Teams auf der einen Seite und natürlich dann auch unseren Rückblick. Da könnt ihr euch auf einiges freuen. Lasst uns natürlich deswegen ein Abo da, wenn ihr nichts verpasst. Dann sehen wir uns im nächsten Video.
Über einen Piloten haben wir nicht sehr viel gesprochen in dieser Episode. Das ist natürlich Max Verstappen, der mittlerweile viermalige Weltmeister. Aber keine Angst, wir wollen ihm da kein Unrecht tun. Im Gegenteil, wir werden ihm gleich tatsächlich ein eigenes Special widmen. Wir werden die 4. Weltmeisterschaft von Max Verstappen entsprechend würdigen in einer separaten Folge. Wie Sebastian gesagt hat, lasst gerne ein Abo da, dann verpasst ihr nichts. Podcast-Plattform eures Vertrauens, YouTube, ihr kennt das Spiel. Ein Hinweis in eigener Sache noch. Wir haben eine spannende Episode gemacht. Wir sind ja gerade mitten in der Vorweihnachtszeit. Wenn ihr Geschenke sucht, wenn ihr euch selbst beschenken wollt, dann klickt gerne auf diese Episode. Wir haben einige heiße, naja, Geschenktipps für Formel 1-Fans zusammengesucht. Vielleicht ist da was für euch dabei. Da sind nette Affiliate-Links dabei, auf die ihr klicken könnt. Damit unterstützt ihr unseren Kanal hier. Dann haben wir alle was davon. Epischer Win-Win. So ähnlich wie die Mercedes in Las Vegas. Bis zur nächsten Episode. Tschüss, ciao.